Willkommen zum ersten Teil des Seminars Kinder fit fürs Leben. Schnallt euch bitte an, denn die Realität für uns alle Eltern ist, dass unsere Kinder schneller heranwachsen, als wir es uns vorstellen können. Ich habe neulich einen wirklich guten Spruch gehört. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als meine Frau und ich unsere ersten Kinder bekamen, als wir sie heimholten, wir sind Adoptiveltern, schien es, als würden sie nie wachsen. Manchmal haben wir kaum geschlafen und waren total müde und launisch. Und dann kam jemand von der Gemeinde vorbei und sagte, oh, sie werden so schnell groß, nicht wahr? Und wir schauen unsere Kinder an und sagen, scheint nicht so, als würden sie größer werden. Doch im Nu sind sie älter geworden. Also der Spruch lautet, die Tage sind lang, aber die Jahre sind schnell. Ich glaube, das stimmt, denn manchmal scheint es, als wären unsere Kinder noch klein, aber im nächsten Moment diskutieren wir über etwas, von dem wir nie dachten, dass es ein Problem sein würde. Dieses Wochenende wollen wir über Technologie sprechen. Aber eigentlich möchte ich gar nicht so viel über Technologie reden. Was mich wirklich interessiert, ist, Kinder zu erziehen, die in der Lage sind, etwas in der Welt zu bewirken. Für die Kinder, die hier sind. Ich möchte euch hier haben, weil ich glaube, dass Gott euch zu einem bestimmten Zweck in diese Welt gesetzt hat. Nicht um Sklaven von Geräten zu sein, nicht um verunsichert zu werden, sondern für einen wichtigen Zweck. Also der Zweck dieses Seminars ist, dass wir ein Ziel brauchen. Wir brauchen ein Ziel, das sagt, dass wir Kinder für einen Zweck erziehen wollen, der Gott wirklich ehrt. Damit ihr Leben einen Sinn hat. Es gibt einen Vers, den wir an diesem Wochenende immer wieder verwenden werden. Es ist Johannes 10, Vers 10. Hier steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Jesus aber sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Aber wir erkennen nicht, dass es in diesem Kampf um unsere Aufmerksamkeit geht. Es geht um unsere Motive, es geht darum, uns abzulenken. Ich freue mich also sehr, dass wir uns damit befassen, fit fürs Leben zu sein. Interessant ist, dass ich vor kurzem mit jemandem gesprochen habe, der ein etwa einjähriges Kind hatte. Er fragte mich, wenn das Kind nicht weiß, wie ein Smartphone funktioniert, wird es dann für den Rest seines Lebens im Nachteil sein? Wenn ich diese Frage höre, möchte ein Teil von mir lachen. Aber ein Teil von mir ist einfach nur dankbar. Denn diese Person denkt nicht nur an die Zukunft des Kindes, sondern auch daran, dass sie möchte, dass ihr Kind erfolgreich ist, wenn es aufwächst. Sie macht sich Sorgen, dass es für immer zurückbleiben wird, wenn es nicht in der Lage ist, die Sprache der Technologie zu beherrschen. Eine berechtigte Sorge der Eltern. Wird mein Kind es in dieser Welt schaffen, wenn es nicht all diese Fähigkeiten hat? Aber wenn ich ein Baby anschaue, Babys sind nicht für Bildschirme gemacht. Babys brauchen keine Bildschirme, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Die Herausforderung besteht also darin, wie erzieht man ein Baby, das keinen Bildschirm braucht, mit der Herausforderung, Kinder zu erziehen, die digital fit sein müssen, wenn sie unser Haus verlassen. Wir wollen Kinder erziehen, die in einer Welt voller Gefahren und Risiken aufwachsen, in der viele Dinge auf sie zukommen. Wie können wir sie so erziehen, dass sie in der Lage sind, den Schalter selbst umzulegen und den Umgang mit digitalen Medien zu beherrschen? Das ist eine große Herausforderung und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Kinder fit fürs Leben werden. Nicht Kinder, die unter Aufsicht zu Hause hocken, denn das ist irgendwann vorbei. Aber wie können wir Kinder zum Erfolg führen? Ich finde es interessant, dass wir uns als Eltern oft auf unsere Komfortzone konzentrieren. Auf Dinge, die uns das Gefühl geben, dass wir als Eltern einen tollen Job machen. Auf Dinge, die scheinbar akzeptabel sind, damit wir nicht für Unruhe sorgen. So sieht gute Erziehung aus. Eins der Themen, die mir dabei einfallen, ist die Fremdengefahr. Das ist etwas, was man seinen Kindern schon sehr früh beibringt. Wenn wir unseren Kindern beibringen, Angst vor Fremden zu haben, dann schützen wir sie auch davor, von Fremden verletzt zu werden. Interessant. Fremdengefahr. Und es ist wirklich einfach beizubringen. Man sagt den Kindern, kennst du diese Person? Wenn sie ja sagen, dann ist diese Person was? Sicher. Wenn man sie nicht kennt, dann ist sie eine Gefahr für dich. Das Faszinierende ist, wie viele von uns mit der Fremdengefahr Erfolg haben. Als Geschäftsleiter einer gemeinnützigen Organisation muss ich größere Geldbeträge aufbringen, damit wir Kindern in Not helfen können. Das heißt, ich treffe Fremde und bitte sie um Geld. Davon hängt mein Job ab. Manche von euch Eltern, die ich hier im Raum sehe, haben medizinische Berufe. Jedes Mal, wenn ein neuer Patient das Zimmer betritt, ist er ein Fremder und sie müssen diesem Fremden mit angemessenen Grenzen dienen. Euer Lebensunterhalt hängt davon ab. Einige sind Verkäufer, andere in der Dienstleistungsbranche tätig. Als Arbeitnehmer müssen wir mit unbekannten Menschen umgehen können. Fremde Menschen. Erfolg hängt davon ab. Wir sind gerade in einer Gemeinde und ich finde es faszinierend, dass eine Gemeinde junge Kinder über die Fremdengefahr warnt, aber ab einem gewissen Alter sollten sie rausgehen und werben, Flugblätter verteilen und Leute in die Gemeinde einladen. Das macht doch keinen Sinn. Man kann nicht beides lernen. Das Problem mit der Fremdengefahr ist, dass wir glauben, dass sie ab einem bestimmten Alter verschwindet. Aber ich stelle fest, dass Erwachsene, die mit der Fremdengefahr erzogen wurden, sich irgendwann mit fremden Menschen unwohl fühlen. Das vergisst man nicht einfach, nur wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Interessant ist, dass man Fremdengefahr einfach erlernt, aber am effektivsten ist es, Kindern beizubringen, wie man sich vor tückischen Menschen schützt. Menschen, die man mag, Menschen, denen man vertraut, Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, die aber nicht unbedingt die besten Absichten haben. Menschen, die Kindern Schaden zufügen, sind in der Regel nicht Fremde. Sie befinden sich normalerweise nicht außerhalb des Freundeskreises. Normalerweise sind es Familienangehörige, Freunde, jemand, dem man vertraut und dem man liebt. Aber was ist leichter zu lehren? Die meisten Eltern sind es gewohnt, vor Fremdengefahr zu warnen. Es ist natürlich unangenehm, vor tückischen Menschen zu warnen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass jemand, dem wir vertrauen, uns Schaden zufügen könnte. Und wenn man vor tückischen Menschen warnt, spricht man über harmlose Berührungen und bedrohliche Berührungen. Man spricht über gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse. Man muss viele Dinge lernen, über die wir dieses Wochenende sprechen wollen. Das ist unangenehm. Manchmal würden wir lieber den Kopf in den Sand stecken und so tun, als gäbe es diese ganze negative Welt nicht. Aber so schützen wir unsere Kinder nicht. Ich habe einmal recherchiert und in den USA gibt es einen Trend, der häufig zu beobachten ist. Einen, den ich faszinierend finde. Etwa ein Drittel der, in diesem Fall 18- bis 34-Jährigen, lebt jetzt noch zu Hause. Das ist ein neuer Höchstwert seit den 1950er Jahren, wo mehr Menschen als zuvor nach der Ausbildung und dem ersten Job noch zu Hause lebten. Manche Leute sagen, nun ja, vielleicht liegt es daran, dass die USA multikultureller geworden sind und einige Kulturen das Leben zu Hause wirklich fördern. Gleichzeitig glauben viele Kinder aber nicht, dass sie es schaffen können, wenn sie ihr Zuhause verlassen. Es gibt auch viele, die an einen bestimmten Lebensstandard, an bestimmte Dinge und eine bestimmte Qualität der Lebensmittel gewöhnt sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als ihr zu Hause ausgezogen seid und beim Einkaufen feststellen musstet, dass ihr euch kein Häagen-Dazs-Eis oder andere teure Marken leisten könnt. Also kauft man Ersatzprodukte, wenn man es sich nicht leisten kann. Und immer mehr Jugendliche bleiben zu Hause, weil sie das haben, was sie wollen und weil sie es bequem haben. Sie fühlen sich zu Hause sehr wohl. Nur zur Information, Amerika ist nicht das einzige Land. In Australien gab es einen interessanten Artikel, aus dem hervorging, dass junge Erwachsene, die zu Hause wohnen, die australischen Eltern 12,2 Milliarden pro Jahr kosten. Erscheint euch das hoch oder niedrig? Sie ziehen nämlich in ein Haus und zahlen keine Miete. Die Eltern unterstützen ihre Kinder also immer noch finanziell und haben somit die zusätzlichen Ausgaben. Deshalb finde ich diesen Artikel so faszinierend. Ein weiterer Grund ist, dass die Eltern tatsächlich die Gesellschaft ihrer Kinder genießen. Also haben sie auch Spaß daran. Aber ich finde es auch irgendwie traurig, weil es eine Abhängigkeit gibt. Eltern haben das Gefühl, dass ihre Kinder immer noch von ihnen abhängig sind. Kinder sind nicht sehr zuversichtlich bezüglich ihrer Zukunft. Es ist nicht so leicht, eine längerfristige Beziehung einzugehen. Weltweit ist eine verlängerte Adoleszenz zu beobachten. Früher endete die Adoleszenz mit einem bestimmten Alter. Das durchschnittliche Heiratsalter lag bei etwa 22 Jahren. Jetzt ist es auf die hohen 20er angestiegen, auf 28 Jahre. Kinder sind also länger Kinder. Und das liegt zum Teil daran, dass sie zu Hause bleiben können. Diesen Trend finde ich irgendwie traurig, denn es macht Spaß, ein Kind zu sein. Aber unsere Kinder müssen wissen, dass es auch ziemlich toll ist, erwachsen zu sein. Wenn man als Erwachsener etwas bewirken kann, ist es eine tolle Sache. Wenn man selbst bestimmen kann, hat man die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, anstatt ein Opfer zu sein. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber diese Statistik zeigt, dass viele junge Erwachsene es nicht so sehen. Dazu erzähle ich gerne folgendes Beispiel. Stellt euch vor, wir haben eine große Kiste. Und wir werden diese Kiste mit schrecklichen Dingen füllen. Furchtbaren Dingen. Vielleicht einer Falle. Vielleicht ein paar kontaminierte Nadeln. Vielleicht ein paar Mücken. Vielleicht Skorpione. Vielleicht ein paar Rechnungen. Also wirklich fiese Dinge. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ich jetzt sagen würde, dass ihr in die Kiste greifen sollt, wie würdet ihr das tun? Würdet ihr es erstmal vermeiden? Weglaufen? Versuchen, es nicht zu tun? Irgendwann, wenn ich euch dazu zwinge, Zieht ihr euch vielleicht Handschuhe an, um euch wenigstens ein wenig zu schützen. Dann steckt ihr langsam die Hand hinein, weil ihr es müsst, aber es macht keinen Spaß. Ihr habt Angst und zieht eure Hand wahrscheinlich so schnell wie möglich zurück und geht zurück in eure Komfortzone. Jetzt stellt euch vor, es gäbe noch eine Kiste, die mit wirklich guten Dingen gefüllt ist. Schokolade, Welpen, Autoschlüssel für euer Lieblingsauto und ein Gutschein für den Urlaub, den ihr schon so lange machen wollt. Geld. Ich weiß nicht, was ihr euch sonst noch so wünscht, aber da sind lauter wirklich gute Sachen drin. Wie würdet ihr da hineingreifen? Begeistert, oder? Ihr würdet euch darauf stürzen, weil es gute Dinge sind, die ihr auch wollt. Ich spreche mit vielen Eltern und wenn ich sie nach der Zukunft ihrer Teenager frage, gehen sie davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass ihr Kind glücklich verheiratet sein wird. Sie denken, dass es für sie schwierig sein wird, jemanden zu finden. Und viele Eltern, vor allem Väter, sind sehr enttäuscht über die Aussichten, die sich bieten. Man hört, wie sie mit ihren Töchtern reden. Diese Jungs sind schlechte Jungs. Und deshalb haben sie negative Erwartungen für die Zukunft und Heirat ihrer Kinder. Betrachtet man ihre Berufswahl, ist es erstaunlich, dass die meisten Eltern glauben, dass die Jobs ihrer Kinder, sobald sie ihre Studienkredite abbezahlt oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben, überflüssig sein könnten, ausgelagert werden, dass die Firmen kein Mitgefühl für ihre Angestellten zeigen und dass ihre Kinder am Ende eine Karriere haben, die einfach nichts wert ist. Also sagen sie, sucht euch einen Beruf und geht dabei auf Nummer sicher. Die andere Sache, die mich fasziniert, ist, dass Eltern sich Sorgen über die Gemeindezugehörigkeit ihrer Kinder machen und dass es mit der Gemeinde abwärts geht. Es wird kein Ort mehr sein, an dem sie sich mit ihrem geistlichen Wachstum beschäftigen können. Wenn sie an die Freunde ihrer Kinder denken, befürchten sie, dass die sich übermäßig mit ihrem Handy beschäftigen werden und dass es in Zukunft keine Aussicht auf echte Verbindung und Freundschaft gibt. Viele Eltern glauben das. Und wisst ihr was? Sie sprechen diese Dinge vielleicht nicht aus, aber was lernen die Kinder von ihren Eltern? Dass ihre Zukunft düster ist. Und mein Problem damit ist, dass ich es nicht glaube. Die Bibel sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt nicht, dass uns ein leichtes Leben versprochen wird. Das heißt nicht, dass alles gut wird und dass wir nie Probleme auf der Arbeit oder in Beziehungen oder sonst irgendwo haben werden. Aber ich sehe in der Bibel, dass Gott möchte, dass wir in tiefen, erfüllten Beziehungen leben. Er möchte, dass wir eine sinnvolle Zukunft haben. Wenn wir also all diese Dinge betrachten, begreift ihr den Eifer, den wir als Eltern haben müssen. Wir müssen glauben, dass das Beste noch nicht vorüber ist. Oft glauben wir nur an die sozialen Medien und Nachrichten. Und unsere Kinder machen das nach. Eins der wichtigsten Dinge, die wir uns bewusst machen müssen, ist, dass Gott immer noch am Werk ist. Wenn wir uns die Zukunft unserer Kinder anschauen, dann werden sie reiche Beziehungen haben. Wir können ihnen dabei helfen. Sie werden einen sinnvollen Beruf haben. Es wird Lösungen für die Probleme unserer Welt geben. Es wird Bücher geben, die man lesen kann. Es werden Gedichte und Lieder gesungen werden. Das alles wäre nicht möglich, wenn es diese Kinder nicht gäbe. Und daran müssen wir glauben. Gott hat diese Generation zu einem Zweck geschaffen. Und wenn wir nicht daran glauben, werden unsere Kinder untergehen. Die Herausforderung ist, dass viele von uns im Alltag sehr beschäftigt sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Zeiten, in denen ich als Vater einfach nur müde bin. Unsere Arbeitstage sind lang. Wir stehen vor einer Herausforderung nach der anderen. Und wenn wir nach Hause kommen, wollen wir, dass alles einfach ruhig und friedlich ist. Geht es anderen Eltern auch so? Habt ihr das Drama satt? Habt ihr die Höhen und Tiefen satt? Wenn wir also Ruhe und Frieden wollen, gehen wir manchmal Kompromisse ein. Wenn man zwei streitende Kinder hat, wird es interessant. Wisst ihr, was der einfachste Weg ist, um Frieden im Haus zu schaffen? Zwei iPads und Snacks. Denn wenn die Kinder an ihren Geräten sitzen, sind sie ruhig. Und wenn sie einen Bauch voller Snacks haben, dann werden sie wenigstens ein wenig aufhören zu jammern. Genau das wollen wir. Aber wie soll es im Leben funktionieren, wenn man jedes Problem mit iPads und Snacks löst? Der Erfolg wird mit der Zeit nachlassen. Ich bin der Chef, also ist es schwierig für mich, aber ich würde gerne an einem Ort arbeiten, an dem man mir bei einem Konflikt mit einem Kollegen ein iPad und einen Snack oder vielleicht ein Nickerchen gönnt. Das wäre fantastisch. Das wäre schön, aber dafür leben wir nicht in dieser Welt. Und als Eltern können wir nicht in einer Welt leben, in der wir gute, einfache, ruhige Kinder haben wollen. Ich finde es faszinierend. Manchmal spreche ich mit Eltern, die sagen, ich möchte nur, dass mein Kind gute und richtige Entscheidungen trifft. Dann frage ich, was die letzte Entscheidung war, die das Kind getroffen hat.
No, choices.
Ihre Entscheidungen sind uns unangenehm, weil wir wollen, dass sie unsere Entscheidung bestätigen und nicht ihre eigene treffen. Manchmal wollen wir, dass Kinder Dinge selbst durchdenken können und scharf analysieren. Sie sollen in der Lage sein, verschiedene Optionen zu bewerten, vielleicht sich auch ein wenig gegen Gleichaltrige zu wehren, die negativ sind. Aber wie ist es, wenn sie das mit uns machen? Die Realität ist folgende. Wenn wir von guten Kindern sprechen, meinen wir meistens Kinder, die einfach nur unkompliziert sind. Aber starke Erwachsene können Entscheidungen treffen. Starke Erwachsene können sich gegen negative Dinge wehren. Starke Erwachsene lassen sich manchmal überzeugen, weil sie eine Menge Weisheit haben. Wenn ich also hier auf unsere Zeit schaue, dann sollten wir uns nicht unbedingt gute Kinder ansehen. Denn es gibt viele gute Kinder, die zu miserablen Erwachsenen werden. Aber es gibt viele schwierige Kinder, die zu tollen Erwachsenen werden. Kinder, die nie ganz reingepasst haben. Ich spreche oft mit Unternehmern und erzähle, dass ich die Schule hasste. Es schien, als passte ich nirgends dazu. Ich dachte nicht so, wie alle anderen dachten. Und als Erwachsener entdeckt man dann, dass es eine Gabe Gottes ist, dass man auf eine Art und Weise Reichtum erzielen kann, der ein großer Segen für die Menschen ist. Aber in der Schule war es wirklich unangenehm. Aber für den Moment ist das schwierig, weil wir es leicht wollen. Aber wir sollten uns nicht auf das Leichte konzentrieren. Konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Es gibt eine Grafik, die ich immer wieder in den Seminaren verwende. Ihr werdet sie lieben, weil sie viele Fragen beantwortet. Es ist ein Diagramm, das von der Geburt bis zum Erwachsenenalter reicht. Geburt, wir wissen, wann das ist. Es gibt ein Geburtsdatum. Schade, dass es kein Erwachsenendatum gibt. So ein magisches Datum, an dem wir erwachsen sind. Einige sagen, doch, das gibt es, mit 18 oder 21. Naja, vielleicht kann man vom Alter her gesehen das Leben mehr ruinieren, indem man Auto fährt und trinkt und sonst was. Realistisch gesehen gibt es viele, die eigentlich alt genug und trotzdem unreif sind. Es geht also darum, wie man ein guter Erwachsener wird. Und mit Erwachsener meine ich jemanden, der Entscheidungen treffen kann. Und wenn die Entscheidungen falsch sind, unternehmen sie was dagegen. Sie holen sich die Hilfe, die sie brauchen, und sie sind in der Lage, das Leben zu meistern, auch wenn es schwierig ist. Das bedeutet nicht, dass sie perfekt sind, sondern nur, dass sie die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Auf der Grafik sieht man, dass ein Baby noch keine Verantwortung übernehmen kann. Aber unser Ziel ist es, voll verantwortlich zu werden. Und das zeigt dieses Diagramm. Das Erstaunliche ist, dass bei der Geburt der Kopf des Babys so groß ist, dass es nicht einmal seinen eigenen Kopf heben kann. Sein Kopf wackelt. Und was müssen die Eltern tun? Die Eltern müssen den Kopf des Kindes halten, sonst gibt es Verletzungen. Es überrascht mich einfach, dass Gott diese völlig abhängigen Wesen geschaffen hat. Denn schon früh müssen die Eltern die volle Verantwortung für diese Dinge übernehmen. Dann passiert etwas, wenn das Kind etwa 4 Monate alt ist und die Eltern sagen, Juhu, mein Baby ist wunderbar. Es hat es zum allerersten Mal getan. Es ist das beste Baby aller Zeiten. Wisst ihr, was das Baby getan hat? Es hat sich umgedreht. Vorher konnte es sich nicht umdrehen. Wenn man das Baby auf dem Bauch liegen lässt und nach einer Weile zurückkommt, was würde das Baby dann tun? Es würde auf dem Bauch liegen. Und so tragen die Eltern von Anfang an die volle Verantwortung für das Leben des Kindes. Wenn das Kind hungrig ist, müssen sie es füttern. Wenn das Kind gewickelt werden muss, alles dreht sich um das Baby. Aber das Faszinierende ist, dass wir möchten, dass das Kind schließlich unabhängig ist, dass es sich selbst um seine körperlichen und anderen Bedürfnisse auf angemessene Weise kümmern kann. Das heißt nicht, dass es auf sich allein gestellt ist, aber es trägt Verantwortung und dieser Weg ist nie einfach. Der erste Teil des Weges, auf dem die Linie der Eltern höher ist als die des Kindes, ist die Zeit der Erziehung und Disziplin. Und mit Disziplin meine ich nicht Strafdisziplin, sondern Selbstdisziplin. Wenn man an ein wirklich junges Kind denkt, ich habe einen tollen 9-jährigen Jungen. Wenn wir ihn bitten, sein Zimmer aufzuräumen, was denkt er, worum wir ihn gebeten haben? Geh und spiel mit deinen Spielsachen. Das ist, was er verstanden hat. Er fängt vielleicht an, ein Spielzeug aufzuräumen, aber seine Selbstdisziplin sagt ihm, dass jenes Spielzeug besser aussieht. Und ehe man sich versieht, spielt er mit den Sachen. Das liegt nicht unbedingt an einem schlechten Charakter, sondern daran, dass seine Selbstdisziplin noch nicht entwickelt ist. Als Eltern müssen wir ihn vielleicht überwachen oder mehr Anweisungen geben, weil seine Selbstdisziplin sich noch nicht entwickelt hat. Wir müssen uns verstärkt einbringen. Aber es kommt eine Zeit, in der man plötzlich merkt, dass die blaue Linie höher ist als die rote Linie. Das Kind übernimmt mehr Verantwortung. Ein gutes Beispiel dafür ist das Überqueren einer Straße. Ich erinnere mich, dass wir unsere Tochter mit 8 Monaten in China adoptierten. Wir sind also in einem völlig anderen Teil der Welt. Unsere Tochter liegt in meinen Armen. Und eine der ersten Aufgaben, die ich als Vater hatte, war, eine Straße zu überqueren. Wer war für die Überquerung verantwortlich? Ich allein. Sie konnte nicht helfen. Sie wurde getragen. Und das Tolle ist, Gott hat in uns Eltern hineingelegt, dass wir schon früh mit unseren Kindern reden. Also ist es frei, ist es frei? Und so gehen wir mit unserem noch sabbernden Kind über die Straße. Man sieht Eltern im Supermarkt, die mit ihrem sabbernden Baby reden. Das ist eine ganz natürliche Sache. Wir haben von Gott diesen natürlichen Drang bekommen, unseren Kindern etwas beizubringen. Ich liebe diese frühe Phase mit den Babys hier. Nun stellt euch vor, ihr habt ein Vierjähriges. Jetzt sind die Kinder etwas größer und ihr steht an einem Zebrastreifen und sagt, okay, schau in beide Richtungen. Und das Kind schaut in beide Richtungen und sagt, frei. Was macht ihr als Eltern dann? Man schaut auch nach rechts und links, denn das Kind sieht nicht alles genau. Außerdem ist es amüsant, dass manche Eltern sagen, schau in beide Richtungen, bevor du die Straße überquerst. Das ist hilfreich. Aber man sollte sagen, schau in beide Richtungen und wenn die Straße frei ist, kannst du sie überqueren. Manche Dinge müssen wir unseren Kindern beibringen. Aber wenn das Kind ins Teenageralter kommt, hält man es nicht mehr an der Hand. Man trägt es auch nicht mehr. Aber man muss vielleicht trotzdem darüber reden, wie sie sich zurechtfinden und wie sie ihre Zeit einteilen wollen. Man bringt ihnen bei, wie man ein Auto fährt. Es sind also andere Dinge zu beachten, aber man ist nicht so sehr der Lehrer, sondern eher ein Coach. Ich finde dieses Modell faszinierend, weil so viele Dinge, die wir als Eltern tun, mit der täglichen Entwicklung der Reife unserer Kinder zu tun haben. Nichts verläuft immer reibungslos, aber darauf wollen wir hinaus. Man bewegt sich vorwärts. Die andere Sache, die wir aus der Sicht der Eltern betrachten, steht ganz oben, die Motivation. Es gibt Kinder, die entweder durch eine Belohnung oder durch eine Strafe sehr motiviert werden. Wenn ein kleines Kind eine Spritze bekommt, was gibt der Arzt ihm dann? Einen Aufkleber, einen kleinen Lutscher oder sowas. Das ist eine völlig externe Motivation. So denkt das Kind, das war es wert. Dafür würde ich diese Schmerzen auf mich nehmen. Oder eine andere Möglichkeit, besser du machst das, denn wenn Papa heimkommt, man hat ein bisschen Angst. Ihr merkt, dass ich diesen Ton benutze, wenn Papa heimkommt. Einige Dinge sind mit Angst verbunden. Und so tun unsere Kinder manchmal aus Motivation oder Angst das Richtige. Aber Teenager lassen sich nicht mehr so stark durch externe Dinge motivieren. Viele Teenager haben früher Dinge aus externen Gründen getan. Aber wenn sie Teenager werden, wollen sie es aus ihrem Instinkt heraus tun. Wenn sie das Gefühl haben, dass es heuchlerisch ist, dann hören sie vielleicht damit auf. Wenn sie also keinen eigenen Grund haben, hören sie auf zu tun, was ihr wollt. Sobald sie nicht mehr in eurer Obhut sind und die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden. Wir haben mit vielen Teenagern zu tun, die sobald sie von zu Hause weggehen, aufs College oder ihre eigene Wohnung haben, alle möglichen dummen Entscheidungen treffen. Das liegt zum Teil daran, dass sie selbst keinen eigenen Grund dafür haben. Ihre Eltern haben Gründe, aber die wurden nie Teil ihres Lebens. Ein paar andere Dinge, die wir bei diesem Prozess beobachten, ist, dass nicht jeder Weg glatt verläuft. Viele Eltern denken, dass es ihre Aufgabe ist, das Kind vor jeglichem Schmerz zu schützen. Und das macht ja auch durchaus Sinn. Es ist ihre Aufgabe, das Kind vor jeder Dummheit zu schützen, die das Kind begeht. Ihre Aufgabe ist es, das Kind vor der Welt zu schützen. Deshalb hört man oft den Begriff Helikoptereltern. Man mäht den kompletten Weg vor seinem Kind, um ihn so glatt wie möglich zu machen. Du möchtest ihnen das Leben so angenehm wie möglich machen. Und das geschieht aus Liebe. Ehrlich gesagt, Eltern, die Helikoptereltern sind, lieben ihre Kinder. Die andere Sache, die wir feststellen, ist, dass wir in einer Zeit voller Angst leben. Als Eltern haben wir eine Menge Angst. Es gibt viele Eltern, die sich gegenseitig verurteilen. Es herrscht das Gefühl, dass es meine Schuld ist, wenn meinem Kind etwas zustößt. Und einige Bücher haben nicht unbedingt geholfen. Die Reihe What to Expect When You're Expecting war meiner Meinung nach gut gemeint. Sie sollte Müttern und in gewisser Weise auch Vätern helfen, zu verstehen, was alles in der Schwangerschaft passiert. Also während mein Baby in der Schwangerschaft wächst, kann ich körperliche Veränderungen erwarten. Ich kann damit rechnen, dass verschiedene Dinge passieren werden. Und ich kann auch damit rechnen, dass ich mich in gewisser Art um mein Baby kümmern muss. In diesen Büchern, die es in vielen Varianten gibt, steht überwiegend, dass man bestimmte Lebensmittel essen soll. Wisst ihr, was man essen soll? Lebensmittel, die einen gerade anwidern. Und welche Lebensmittel sollte man meiden? Alles, wonach man sich sehnt. Wie viel Wasser sollte man trinken? Sehr viel. Ich meine einfach ständig. Wie viel Schlaf sollte man bekommen? Stunden und Stunden und Stunden. Und jetzt wird es interessant. Wenn man viel Wasser getrunken hat, stört es den Schlaf, den man haben sollte. Der Vater und die Babys sollten miteinander reden und Mutter und Vater sollten keine Konflikte haben. Es sollte Friede herrschen, ständiger Frieden für das Baby. Wie viele Monate lang? Monat für Monat für Monat. Die perfekte Umgebung für ein Baby. Die meisten Mütter haben bereits nach der Geburt das Gefühl, dass sie schlechte Mütter sind. Dass sie nicht das Richtige gegessen haben, dass sie all die Dinge, die sie hätten tun sollen, nicht getan haben. Dass sie als Mütter bereits versagt haben, weil ihre Müdigkeit, ihr Heißhunger, ihre Reizbarkeit, all diese Dinge sie niederdrücken. Wenn sie also auf dem Spielplatz sind und das Kind beginnt, ein anderes Kind mit Sand zu bewerfen, wird das Baby zurechtgewiesen. Aber da ist auch dieser Gedanke, der ihnen durch den Kopf geht, das ist wahrscheinlich meine Schuld. Wahrscheinlich wäre das nicht passiert, wenn diese anderen Dinge nicht passiert werden. Also haben Eltern eine Menge Schuldgefühle. Und mein Ziel an diesem Wochenende ist es nicht, diese Schuldgefühle noch zu verstärken. Es gibt Dinge, die man als Eltern beachten muss. Aber wir müssen auch lernen, ein bisschen zu entspannen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich wirklich tröstet. Es handelt sich um die Geschichte des verlorenen Sohnes. Gott als Vater in dieser Geschichte hat zwei Söhne. Der eine lebt in Rebellion, der andere lebt in Bitterkeit. Und wer hat diese Kinder erzogen? Der perfekte Vater. Also können wir als unvollkommene Eltern nicht erwarten, dass wir bessere Ergebnisse erzielen als Gott. Und dieser Gedanke ist für einige von uns schwer zu begreifen. Aber Tatsache ist, dass Gott nicht böse ist, wenn wir uns ständig um unsere Kinder bemühen, auch wenn sie rebellisch sind. Gott weiß, wie sich das anfühlt. Er will euch als Eltern nicht demütigen. Er ermutigt euch, eurem Kind nachzugehen. Und genau darüber sprechen wir an diesem Wochenende. Ich möchte nicht, dass ihr mit dem Gefühl nach Hause geht, es sind noch mehr Dinge, wo ich Mist baue. Ich möchte euch ermutigen, euch auf diese Dinge zu fokussieren. Ermutigung in diesen Dingen. Das Problem ist, wenn Eltern sich um alle Details kümmern, wächst das Kind nicht in der Verantwortung. Wenn einem Kind nie beigebracht wird, wie man mit einem Messer umgeht, was wird es dann entdecken, wenn es zum ersten Mal ein Messer benutzt? Das Ding ist gefährlich. Warum haben Papa und Mama mir nicht gezeigt, wie man dieses Messer benutzt? Aber sollte man einem wirklich kleinen Kind ein Messer geben? Nein. Aber wenn sie heranwachsen, muss man ihnen diese Dinge beibringen. Wenn wir also sehen, dass ein Kind nicht selbstständig wird und die Eltern die Kontrolle ausüben, ist das in Ordnung? Wir sehen immer wieder, dass die Eltern irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Ich habe mit Kindern gesprochen, die im Bus oder in der Schule waren oder einen Ausflug mit Freunden gemacht haben und plötzlich hielt ein Kind ihm ein Handy vor und es sah Bilder, die es nicht mehr vergessen konnte. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt nicht da, um das zu verhindern. Die Eltern konnten diese Situation nicht kontrollieren und das Kind versagte darin. Es versagte. Wie können wir unsere Kinder schützen und gleichzeitig erziehen? Im zweiten Teil möchte ich ein weiteres Modell vorstellen, mit dem wir die Aufgabe der Erziehung angehen können. Und dann werde ich einige Beispiele aus der Realität geben, die zeigen, was es heißt, unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten.